HR Info. Kultur.
Mit Dagmar Fulle und einem Mann, an dessen Filmen in den letzten 20 Jahren kaum jemand vorbeigekommen ist. Das ist Musik aus dem Dreiteiler Unsere Mütter, Unsere Väter von 2013. Ausgezeichnet mit dem Fernsehpreis Emmy. Produziert von Nico Hoffmann. Ein viel gesehener und ein viel diskutierter Film, der eine Geschichte erzählt, wie sie viele erlebt haben. Die Geschichte junger Menschen, deren Leben sich zwischen 1941 und 1945 dramatisch verändert. Oder auch endet.
Es ist die Geschichte von fünf Freunden. Wilhelm, Greta, Charlotte, Viktor und Friedhelm, sie waren jung und fühlten sich unsterblich, bis der Krieg kam.
Unsere Mütter, unsere Väter ist nur ein Film von vielen, in denen sich Nico Hoffmann mit der Zeit des Nationalsozialismus und ihren Folgen beschäftigt hat. Der Zweiteiler, Die Flucht, erzählte beispielsweise davon, wie Millionen Menschen aus Ostpreußen fliehen mussten.
Mama, ich will da nicht alleine hin.
Ach, Vicky. Ich hab's dir doch schon so oft erklärt.
Aber wenn es in Berlin für mich gefährlich ist, ist es doch auch für dich gefährlich. Und wenn immer mal Bomben fallen?
Na, dann komme ich auch.
Hoffmann produzierte Filme über Generalfeldmarschall Erwin Rommel, über die Bombardierung von Dresden, über die Geschichte des Schauspielers Michael Degen, nicht alle waren Mörder, oder Nackt unter Wölfen, der im Konzentrationslager Buchenwald spielt.
Ich komme mir vor wie ein Toter, der aus dem Jenseits da runterblickt.
Achtung! Wir werden euch zu brauchbaren Menschen machen, oder ihr sterbt hier.
Sieht wieder aus uns machen wollen. Aber wir nicht werden.
Ihr habt uns alles weggenommen. Aber nicht das, was wir sind. Wir existieren noch!
Nico Hoffmann, Jahrgang 1959, ist schon als Kind begeistert vom Film. Die elterliche Garage wird zum Kino und später ein Volontariat bei einer Tageszeitung nur zur Zwischenstation für ein Studium an der Hochschule für Fernsehen und Film in München. Schon sein erster eigener Film, seine Abschlussarbeit an der Hochschule, beschäftigt sich mit dem Zweiten Weltkrieg und den Folgen für damals sehr junge Männer wie Hoffmanns Vater. Als Regisseur dreht Hoffmann später Der Sandmann und Solo für Klarinette, beide mit Götz George. Er gründet 1998 die Produktionsfirma Teamworks und produziert einen Erfolgsfilm nach dem anderen. Der Tunnel oder die Luftbrücke über Zeiten des Kalten Krieges. Bornholmer Straße über den Fall der Mauer. Biografien von Rudi Dutschke, Heinrich George oder Bernhard Jimek. Oder die Serien Deutschland 83 und 86. Charité oder Kudamm 56 und 59. Keine Frage, Nico Hoffmann ist einer der produktivsten Filmschaffenden Deutschlands. Sicher auch einer der erfolgreichsten. Dennoch ist er immer wieder spannend. Der Moment, in dem eine Serie oder ein Film im Fernsehen zum ersten Mal ausgestrahlt wird. Auch für ihn, den Macher.
Der Moment der Ausstrahlung, es ist der Tag, das Wetter, das gesamte Klima der Woche. Also man mag darüber schmunzeln, aber Zuschauer entscheiden wirklich spontan um 20.15 Uhr, ob sie gucken oder nicht. Und das hat einfach zu tun mit der Verfasstheit des Tages. Man merkt an einem Abend, wenn man vor dem Fernseher sitzt, switcht dann auch ins Konkurrenzprogramm. Also ich gucke mir dann wirklich live an, welche Palette an Möglichkeiten in der jeweiligen Stimmung hat deutsches Publikum und mache dann mir an dem Abend durchaus eine Prognose, wie es läuft oder nicht. Da liege ich irgendwie selten falsch. Für mich selbst ist es immer ein Zusammenspiel aus eigenen Empfinden, aus der Kritik, aus der Quote. Und meistens muss ich wirklich sagen, bei den wichtigen Filmen deckt sich das irgendwie auch immer.
Nico Hoffmann, heute an der Spitze der UFA, 1917 gegründet. Eine der größten deutschen Firmen im Bereich der Fernseh- und Filmproduktionen. Ein Unternehmen mit einer 100-jährigen wechselvollen Geschichte. Diese Geschichte, gerade auch in der Zeit des Nationalsozialismus, war schon Thema während seines Studiums an der Filmhochschule, erinnert sich Nico Hoffmann heute. Die Jahre zwischen 1933 und 1945 haben ihn nie losgelassen und ihn letztendlich dazu gebracht, ein Buch zu schreiben, das mehr ist als eine Autobiografie. Es fordert mit seinem Titel von uns allen: Mehr Haltung, bitte. Dieser Begriff der Haltung zieht sich dann auch tatsächlich als roter Faden durch das ganze Buch, taucht immer wieder auf. Deshalb habe ich Nico Hofmann gefragt, was er unter Haltung versteht.
Also ich glaube, Haltung ist bei mir gemeint als eine Art von Spurensuche, eine Art von Identität. Also wer bin ich eigentlich? Wo komme ich her? Wie gehe ich mit meiner eigenen Geschichte um? Also eigentlich ist es ein Buch, das sehr stark den Versuch macht, meine eigene Identität über meine Filme, über meine Vergangenheit, über eine schwierige Auseinandersetzung auch mit dem Elternhaus zu klären. Also Identität, Heimat und Haltung haben für mich unmittelbar miteinander zu tun.
Wie gehen Sie mit der Gefahr um, Haltung mit persönlicher Meinung zu verwechseln?
Ja, ich glaube, das sind riesige Unterschiede, weil eine persönliche Meinung ist etwas, was sehr stark aus dem Tagesaktuellen kommt, was sich auch öfters ändern kann. Also eine Meinung kann in einem Dialog auftauchen, in einem Streitgespräch auftauchen. Haltung ist ja etwas, was man wirklich über Jahre, Jahrzehnte entwickelt und was nicht unbedingt so schnell umstößlich ist. Also es ist eine Haltung ist wirklich was quasi über, in meinem Fall, sich wirklich über Jahre, wenn man es sagen kann, Jahrzehnte immer wieder entwickelt hat, wieder in Frage gestellt worden ist. Also das ist schon eine sehr verinnerlichte, auch durchaus sehr moralische und auch sehr dynamische und auch sehr langwierige Spurensuche in einem selbst. Das hat schon eine große Unterscheidung zur Meinung.
Das heißt, Sie wollen nicht vermitteln, links ist gut, rechts ist schlecht.
Das will ich schon gar nicht vermitteln, weil ich das auch so gar nicht unterstreichen würde. Das Buch macht ja in der Tat auch den Versuch, eine politische Differenzierung selbst gegenüber schwierigen populistischen Bewegungen einzunehmen. Aber ich versuche in der Tat genau das Gegenteil. Ich möchte im Grunde genommen auf eine größere Ambivalenz in unseren Lebensläufen abzielen. Ich selbst habe es ja in der eigenen Familie erlebt, wie schwierig das war. Auch sowas wie eigene Familienidentität zwischen Drittem Reich und zwischen dem, was meine Eltern erlebt haben, so zusammenzuführen, dass für die nächste Generation, meiner Generation, auch die Generation der Kinder meiner Schwester beispielsweise, dass es eine glaubhafte Identität überhaupt innerhalb einer Familie vermittelt. Also das ist ja in einem Familienbild schon schwierig genug und man sieht es ja gesellschaftlich, es ist im Grunde genommen noch schwieriger.
Jetzt ist ja ein häufiger Vorwurf gegenüber Filmemachern, aber auch Medien, der erziehen zu wollen, anstatt zu unterhalten bzw. zu informieren. Das gilt gerade auch für viele Ihrer Filme. Wie gehen Sie damit um?
Ja, mir wird eher vorgeworfen, dass ich zu viel unterhalte und zu wenig erziehe. Also erstmal kann ein Film gar nicht erziehen. Ein Film kann eine Möglichkeit sein, auch eine sehr emotionale Möglichkeit sein, sich in ein bestimmtes Thema reinzubewegen. Es ist quasi immer ein Mosaikstein von vielen anderen Mosaiksteinen. Ich nehme mal unsere Mütter, unsere Väter, was ja jetzt mit Wiederholungen, also fast über 10 Millionen Deutsche angeschaut haben. Aber es war eben nur ein Mosaikstein. Viele haben Bücher dazu gekauft, viele haben ihre eigene Spurensuche begonnen in Archiven. Also es sind viele, viele andere Sendungen dann noch gesendet worden. Es gab eine riesige Auseinandersetzung in der Presse über Wochen vom Spiegel, über Welt am Sonntag Dossier. Also man kann immer nur quasi der Antrieb sein und man kann der erste dynamische Ansatzpunkt sein. Aber Zuschauer bauen mittlerweile ihre eigene Wahrnehmung über viele, viele Quellen, auch digital, die sie mittlerweile zur Verfügung haben. Ich kann also immer nur ein Teil des Ganzen sein. Und erzieherisch ist man da eigentlich weniger. Man ist quasi der Anstoß. Aber vom erzieherischen Aspekt bin ich eigentlich weit entfernt.
Und wie ist das mit dem unterhaltenden Vorwurf, den Sie ja kurz schon angesprochen haben? Also können Sie zum Beispiel verhindern, dass Zuschauer Ihre Filme als Fernseh-Event sehen und dann zum Beispiel nach Buchenwald fahren, um die Kulisse mal zu sehen?
Naja, das Wort Fernseh-Event ist ja wahnsinnig abgegriffen mittlerweile. Mhm. Also in der Tat war der Film über Buchenwald, Nackt und der Wölfe, nicht nur ein Quotenerfolg, aber ich bin jetzt wirklich völlig weit davon entfernt zu sagen, das war ein unterhaltsamer Film. Das war ein Film, der wirklich wehgetan hat, der schmerzhaft war anzuschauen. Und dass es dann in der Erstausstrahlung über 5,5 Millionen sich angeschaut haben und dann in der Tat nach Buchenwald gefahren sind, das ist für mich natürlich interessant oder es ist für mich auch bestärkend in meiner Linie, dass man auch, wenn man eine Sache sehr, sehr konsequent macht und auch sehr gut und sehr, sehr gründlich und sehr wahrhaftig darstellt, dass es dann, wie gesagt, auch ein Ansatzpunkt sein kann für Schulklassen, für andere, sich mit dem Thema weiter zu beschäftigen. Aber mit Unterhaltung hat das jetzt speziell gar nichts zu tun. Man kann jetzt auch ja sagen, die Holocaust-Serie vor knapp über 30 Jahren war unterhaltsam. Sie war natürlich nur bedingt unterhaltsam. Sie war ein Melodrama, aber sie hat natürlich unheimlich viel in Bewegung gesetzt. Also wenn Sie viele Menschen erreichen wollen, brauchen Sie eine bestimmte Ansatzweise dafür. Aber ich bin in den letzten Jahren, muss ich sagen, bin ich immer radikaler geworden. Also es gibt auch keine großen Melodramformen mehr wie in der Vergangenheit. Ich bin sehr, sehr viel sachlicher geworden. Da gehört der Buchenwald-Film dazu. Aber man merkt ja, dass das Publikum auch mitgeht und auch eine ganz andere Radikalität, Authentizität mittlerweile auch will.
Warum ist das so? Warum haben Sie sich so entwickelt?
also einmal, weil ich mich, glaube ich, mit meiner eigenen Form gelangweilt habe irgendwann und weil es natürlich dann irgendwie auch in vielen Bereichen, ich habe 3-4 Jahre lang sehr stark immer melodramatische Liebesgeschichten dem Ganzen übergestülpt und habe irgendwann gemerkt, dass man das gar nicht braucht. Also man kann sehr, sehr authentisch journalistischer Material, dokumentarisch fast entlang erzählen und gewinnt eigentlich genauso viel Zuschauer. Aber das war eine Entwicklung, muss ich sagen, was auch wirklich in der Zuschaueroffenheit mir auch sehr entgegengekommen ist. Zuschauer heute gucken völlig anders ihre Programme als im Jahr 2006. Das ist wirklich so. Und das bestärkt mich eher noch, den Weg weiterzugehen im Moment.
Inwiefern hat sich das verändert, wenn Sie sagen, ja, in den letzten 12, 13 Jahren?
Das hat sich verändert, weil A, hat sich die Demoskopie der Zuschauer verändert. Also 60-Jährige heute schauen anders als 60, ich bin selbst 60 nächstes Jahr, als 60-Jährige vor 10 Jahren. Und dann verändert sich natürlich auch, weil wir eine ganz andere Bespielung der Möglichkeiten mittlerweile haben. Also meine eigene 85-jährige Mutter schaut mittlerweile Netflix-Programme, die schaut sich in der Mediathek Oliver Berbens Parfum an. Also meine Mutter mit 84, 85 hat ein Geschmacksgebilde wie ich mit 40. Ja. Daran sehen Sie, wie selbst ältere Generationen im Moment wesentlich radikaler schauen. Das hat zu tun mit einer Gesamtentwicklung, welche Programme mittlerweile empfangbar sind und wie radikal Zuschauer mittlerweile sich auch des ganzen weltweiten Programmangebots bedienen.
Wir haben mit der Haltung angefangen, setzen wir sie auch ans Ende. Welche Haltung wünschen Sie sich von den Menschen, die Ihre Filme sehen?
Ja, ich wünsche mir im Moment vor allen Dingen wirklich ein Bewusstsein, wie zerbrechlich Demokratie ist, ne? Weil wir nehmen vieles als selbstverständlich einfach an. Wir nehmen diesen Staat als selbstverständlich an, wir nehmen die Leistungen dieses Staates an. Ich bin ja jemand, der wirklich auf der ganzen Welt zu Hause ist. Ich bin so viel gereist die letzten 20 Jahre. Also ich kenne viele Länder, ich kenne Afrika sehr, sehr gut, ich kenne Asien sehr, sehr gut, ich kenne China sehr gut. Also je mehr sie reisen und je mehr sie eine Betrachtung von der Welt auf Deutschland haben, je stärker entwickelt sich bei mir das Gefühl, wirklich stolz zu sein auf das, was wir hier haben. Und genauso zerbrechlich empfinde ich das Ganze. Und diese Sensibilität, also wirklich darauf zu achten, was Demokratie bedeutet und wie schnell sie zerstörbar ist durch andere Kräfte. Also es hat ja mit Sensibilisierung zu tun in allen Bereichen. Das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir auch von den Zuschauern. Das wünsche ich mir auch, dass die Filme das auslösen. Und das Thema ist, glaube ich, virulenter denn je.
Sagt der Regisseur, Produzent und UFA-Chef Nico Hofmann. Sein Buch »Mehr Haltung, bitte« ist im Frühjahr erschienen. Sein neuestes Projekt als Produzent, der Film »Der Junge muss an die frische Luft« über die Kindheit von H.P. Kerkeling, kommt am 27. Dezember in unsere Kinos. Nico Hofmann, ein Mann, der sich wünscht, wir haben es gehört, dass wir zu schätzen wissen, was wir haben und dass wir nicht vergessen, was dem vorangegangen ist in Deutschland der Jahre 1933 bis 1945. Nicht aus Schuld, sondern aus Verantwortung. Dazu gehört auch die Erinnerung an ein Stück Leben in einer lebensfeindlichen und menschenverachtenden Umgebung, daran, dass es in Konzentrationslagern Kabarett und Musik gab. Teils erzwungen von den Nazis, um ein positives Image nach außen zu vermitteln, teils von den Häftlingen und für die Häftlinge in den Baracken, um ein winziges Stück Normalität in den Alltag zu bringen. Ein Vermächtnis von Künstlerinnen und Künstlern, an die zu erinnern, sich lohnt. Eine Professorin in den USA hat nun im Auschwitz-Archiv musikalische Arrangements von Häftlingen entdeckt und mit dem Orchester ihrer Universität aufgenommen.
I heard that there were musical manuscripts in the Auschwitz-Birkenau State Museum. So naturally I was very curious what they might be like.
Musikmanuskripte im Auschwitz-Birkenau-Archiv. Davon war Patricia Hall fasziniert. Die Professorin für Musiktheorie an der University of Michigan machte sich auf, wollte selbst sehen und die Musik der Gefangenen wieder zum Leben erwecken, wie sie sagt. Was sie fand, waren zahlreiche Arrangements bekannter Musik von Gefangenen umgeschrieben, angepasst an vorhandene Instrumente im KZ und die Zahl der Musiker unter ihnen. Eines hat es ihr besonders angetan, wegen der Ironie, dass ein fröhlicher Foxtrott an einem so menschenverachtenden Ort gespielt wurde. Und er soll auch wieder zu hören sein.
It had to be the extreme irony attracted me specifically to this Foxtrot, die schönste Zeit des Lebens, which is the most beautiful time of life.
Die schönste Zeit des Lebens, komponiert von Franz Grothe, einem damals sehr populären Filmmusiker, der auch innerhalb der NSDAP Karriere machte. Ein Lied über die Liebe im Mai. Patricia Hall aber interessiert sich für die Gefangenen, was die Musik ihnen bedeutete, welche Rolle sie im Alltag des KZ spielte. Der Sinn der Musik war, die Gefangenen auf dem Weg zur Arbeit und abends zurückzubegleiten. Sie spielten also vor allem morgens und abends. Joshua DeFries, einer von Patricia Halls Studenten, er hat die neuen Noten zu den Arrangements der Gefangenen übertragen. Wahrscheinlich wurde die schönste Zeit des Lebens bei Sonntagskonzerten des Gefangenenorchesters vor der Kommandeursvilla gespielt. Die Professorin möchte eins, die Musik wieder klingen zu lassen. Zum ersten Mal nach 75 Jahren mit Oriel Sands, Dirigent an der Musikhochschule, stellte sie ein Orchester zusammen, wie es damals in Auschwitz gewesen sein muss. 14 Musiker, 9 Violinen, eine Viola, eine Posaune, 2 Klarinetten und eine Tuba. Aufnahme im Studio, dann live im Konzert.
This recording is really highly significant.
Die Aufnahme ist sehr wichtig. Wir bringen es zum Leben. Wir hören so genau wie möglich, wie es in Auschwitz 1943 geklungen haben muss.
In Auschwitz 1 in 1943.
Und die Aufnahmen aus Michigan soll man zukünftig in Auschwitz tatsächlich hören können. Drei Musiker haben damals die Arrangements geschrieben. 2 haben sie mit ihren Nummern unterschrieben. Beide polnische politische Gefangene, die freigelassen wurden und damit Auschwitz überlebten. Den dritten versucht Patricia Hall noch zu identifizieren, indem sie seine Handschrift mit denen anderer Gefangener vergleicht.
Aus den USA unser Korrespondent Arthur Landwehr über eine Professorin an der Universität Michigan, die musikalische Arrangements von Auschwitz-Häftlingen entdeckt und mit dem Orchester ihrer Universität neu aufgenommen hat. Ein Museum, in dem es im wahrsten Sinne des Wortes nichts zu sehen gibt, dafür aber eine ganz besondere Erfahrung. Das ist das Dialogmuseum in Frankfurt, in dem Besucher erleben können, wie es ist, blind zu sein, sich einem anderen Menschen ganz anzuvertrauen und sich nur mit Ohren und Nase zu orientieren. Nach 12 Jahren, in denen fast 1 Million Besucher kamen, muss das Dialogmuseum seine Räume in der Hanauer Landstraße in ein paar Wochen aufgeben und lange war unklar, ob und wie es weitergeht. Jetzt kam die Rettung in letzter Sekunde. Die Stadt Frankfurt, das Museum und die Verkehrsgesellschaft Frankfurt haben den Umzug perfekt gemacht in die Zwischenebene der U-Bahn-Station Hauptwache. Und alle Beteiligten sind hochzufrieden.
Die Erleichterung ist riesig. Clara Kletzka ist Geschäftsführerin des Dialogmuseums in Frankfurt.
Ganz ehrlich, ich kann es zum Teil noch gar nicht realisieren, aber natürlich fällt eine ganz, ganz große Last auch von mir.
Denn dass es jetzt doch noch geklappt hat, war nicht selbstverständlich, sagt sie. Über ein Jahr lang habe man gesucht und gebangt. Das Museum stand schon vor dem Aus.
Wir haben in den letzten Wochen und Monaten doch wirklich gelitten, im wahrsten Sinne des Wortes, weil alle Mitarbeiter waren gekündigt. Da die Moral, die Arbeitsmoral noch wirklich aufrechtzuerhalten, das schafft man nur mit einem sehr hohen Maße an Identifikation.
Nun scheint es doch noch ein Happy End zu geben. Die jetzt gefundenen Räume in der B-Ebene an der Hauptwache waren schon länger im Gespräch. Bisher standen aber vor allem die hohen Nebenkosten, die an die Verkehrsgesellschaft Frankfurt in der U-Bahn-Station gezahlt werden müssen, im Weg.
Im Grunde genommen war das der Knackpunkt. Die wurden beziffert von der VGF bis zu 10 Euro. Und um die geht es bei 1000 Quadratmetern, können Sie sich vorstellen.
Die übernimmt jetzt die Stadt Frankfurt. Kulturdezernentin Ina Hartwig freut es, dass das Museum so erhalten bleiben kann. Im Dialogmuseum führen Blinde Sehende durch ihre Welt. Besucher können durch tiefstes Schwarz zum Beispiel über eine Brücke auf eine Wiese treten oder mit einem Boot auf einem Fluss fahren. Die 14-jährige Lene hat mit ihrer Schulklasse aus Rothenburg gerade selbst erlebt, was es heißen könnte, blind zu sein.
Ja, also es war halt ganz dunkel und wir mussten uns halt auf die Stimme von der Führerin verlassen und halt unseren Blindenstock bei uns halten. Und dann hat sie uns halt immer gesagt, wo wir langlaufen müssen, was halt so kommt, also Stufen oder es war halt ungewohnt, weil man es halt nicht kennt, dass man gar nichts sieht.
Nur in Hamburg gibt es in Deutschland noch einen solchen Dialog im Dunkeln. Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig betont, wie wichtig solche Erfahrungen gerade in der heutigen Zeit sind.
Dieses Dialogmuseum ist natürlich für Frankfurter Schulklassen eine ganz wichtige Anlaufstelle, denn man kann dort Botschaften, die jetzt wieder so aktuell sind, wie lange nicht, sehr gut vermitteln. Einfach indem man dort lernt, sich einzufühlen in Menschen, die in einer anderen Situation sich befinden, in einer anderen Lage sind, in diesem Fall eben Menschen mit Sehbehinderung.
Im Laufe des kommenden Jahres will man in die neuen Räume einziehen. Erst vor gut 2 Wochen hat ein anderes Museum, das Museum of Modern Electronic Music, kurz MOMEM, das weltweit erste Techno-Museum, ebenfalls den Mietvertrag für Räume in der Hauptwache unterschrieben. Kulturdezernentin Hartwig.
Beides Museen, die sich nicht an ein Spezialpublikum wenden, sondern sehr, sehr breite Bevölkerungsschichten ansprechen, junge Menschen ansprechen. Und da wird eine neue Dynamik reinkommen in die Hauptwache. Das ist ganz großartig.
Neue Räume im neuen Jahr für das Dialogmuseum in Frankfurt. Ein Bericht unserer Reporterin Hanna Immich. 2017 hat die deutsche Schriftstellerin Natascha Wodin den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen. Für ihr Buch »Sie kam aus Mariupol«. Darin beschreibt sie das Schicksal ihrer Mutter, einer ehemaligen Zwangsarbeiterin. Jetzt gibt's ein neues Buch von Natascha Wodin, in dem sie die Geschichte der Mutter um die des Vaters ergänzt. Und wieder ist es auch ein Buch über sie selbst. Eine Jugendliche ohne familiären Halt in einem fast feindlich gesinnten Umfeld, die zwischen ihren russischen Wurzeln und ihren Träumen vom Deutschsein steht. Der Titel: Irgendwo in diesem Dunkel.
HR Info. Der Büchercheck.
Die Geschichte ihrer Eltern lag für Natascha Wodin im Dunkeln. Sie wusste nur, sie stammten aus der Sowjetunion, waren Zwangsarbeiter in Deutschland, blieben nach Kriegsende hier aus Angst vor dem stalinistischen Terror. Sie lebten mit ihren beiden Töchtern als Displaced Persons, nur geduldet, aber nicht willkommen, in Unterkünften, die eigens für ehemalige Zwangsarbeiter errichtet wurden. Als Natascha 10 Jahre alt war, brachte ihre Mutter sich um. Deren Leben und Herkunft hat Wodin recherchiert und in ihrem preisgekrönten Buch erzählt. Im neuen Buch ist der Vater an der Reihe.
Worum es geht.
Der Vater schweigt meistens. Deutsch will er nicht lernen. Nach dem Tod seiner Frau schiebt er die Töchter ab in ein Kloster. Er selbst reist als Tenor in einem Kosakenchor durch Europa. Als er die Stimme verliert, holt er die Kinder zurück und wird Industriearbeiter. Wodin schildert ihn als Trinker, der sie wie eine Arbeitssklavin und Gefangene in der Wohnung hält, der brutal zuschlägt, mit Hunger und Durst bestraft und sich fast an ihr vergeht. Sie hasst ihn und hat als Erwachsene doch auch Mitleid, als er viele Jahre lang dahinsiecht, bis er mit 90 Jahren stirbt. Sie versucht ihn, seine innere Emigration und sein Schweigen zu ergründen. Sie findet einen Onkel in Moskau. Sie erfährt, dass der Vater vor ihrer Mutter bereits eine Frau und 2 Kinder in Russland hatte. Mehr erfährt sie nicht. Ihr Onkel schweigt. So verschiebt sich der Fokus des Erzählten auf Natascha selbst. Auf ihr Leiden an dem Vater, an der Ausgrenzung durch die deutschen Kinder und Jugendlichen in den 50ern und 60ern, obwohl sie doch so gerne eine Deutsche mit bürgerlicher Existenz werden will.
Unter lautem Gelächter wollten sie von mir wissen, ob es stimme, dass wir zu Hause die Kartoffeln in der Kloschüssel wuschen und dass die Russenweiber keine Unterhosen trugen. Sie nannten mich Ruski, Russla, Russensau, Russenlusch. Ich erinnere mich gar nicht, wann ich diese Wörter zum ersten Mal gehört hatte. Mir war, als wären sie immer schon da gewesen. Ein Bestandteil der Luft, ein Geruch, den ich nie los wurde.
Es ist die Geschichte einer Katastrophe. Scheitern in der Schule, Isoliertheit, Orientierungslosigkeit, Rumtreiberei, schließlich sogar Obdachlosigkeit, Vergewaltigung. Dann hat sie Glück und findet einen Job. Um dieses Glück zu halten, treibt sie das Kind aus der Vergewaltigung eigenhändig ab. Die Ausgestoßene zieht sich mit aller Entschlossenheit wieder hinein ins eigene, selbstbestimmte Leben.
Wie es geschrieben ist.
Natascha Wodin erzählt eine harte Geschichte und sie erzählt sie in vielen Details, genau, schonungslos, bisweilen krass. Ihr Ton dagegen nimmt Abstand ein zum Erzählten, ist angesichts der Ungeheuerlichkeiten eher nüchtern, eher lakonisch. Es ist kein Buch der spektakulären Bilder, die braucht es nicht. Die Ereignisse sprechen für sich, der Ton verstärkt sie in ihrer Wirkung.
Wie es gefällt.
Natascha Wodin hat mit den beiden Büchern über ihre Eltern nicht nur eine Selbstvergewisserung für sich geschrieben. Sie hat auch ein Zeitpanorama der unmittelbaren Nachkriegsjahre in der Bundesrepublik entfaltet und Einblicke geschaffen in Zwangsarbeiterschicksale, die ja nicht so selbstverständlich erinnert werden in Deutschland. Und sie hat dafür eine so sachliche wie wirkungsvolle Sprache gefunden. All dies macht auch das neue Buch wichtig und ich finde, packend ist es auch.
HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de. Übrigens, die besprochenen Bücher finden Sie auch in Ihrer HR Info Partnerbuchhandlung.
Frank Statzner über das Buch Irgendwo in diesem Dunkel von Natascha Wodin. Erschienen im Rowohlt Verlag und zu haben für 20 €. Fans wissen es längst, jetzt ist es auch hochoffiziell. Reggae ist mehr als Marihuana und Dreadlocks. Die UNESCO hat die Musik von Bob Marley, Peter Tosh und Jimmy Cliff, die Musik aus Jamaika, zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt. Die Begründung: der Beitrag des Reggae zur internationalen Debatte über Themen wie Ungerechtigkeit, Widerstand, Liebe und Menschlichkeit unterstreiche die Bedeutung des Genres als sozialpolitisch, sinnlich und spirituell. Das war HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de. Mein Name ist Dagmar Fulle.